DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
nicht nur Matthias Klaus, sondern auch
Michael Kuhlmann,
Nina Udenius
und Uwe Beusen.
Da sind wir alle mal wieder vereint. Das haben wir ja im letzten Jahr auch schon gehabt. Ihr habt es ja an der festlichen Musik gehört. Wir machen virtuelle Weihnachtsfeier. Das Podcast-Team des DVBS sitzt zusammen bei Glühwein, Kerzenschein und Plätzchen. Und wir unterhalten uns so ein bisschen übers vergangene Jahr. Vielleicht haben wir auch eine Idee, was wir uns für nächstes Jahr wünschen. Und wir erzählen euch ein bisschen aus unserem Leben, damit ihr uns auch mal als Person ein bisschen besser kennenlernt. Uwe, du bist ja hier der Elder Statesman des DVBS-Podcasts. Du hast den ja jahrelang quasi im Alleingang gemacht. Wenn du auf dein Jahr zurückblickst, vielleicht erstmal dein Jahr mit dem DVBS, wie war's?
Es war eigentlich ganz gut. Ich war auch bei einer Vorstandssitzung. Ich bin ja Ehrenmitglied geworden, was auch nicht schlimm ist. Und dann wurde ich zu einer Vorstandssitzung eingeladen. Das war eigentlich sehr angenehm. Und die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle, insbesondere mit Elias Knell, die ist auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich ja für den DVBS, wie du schon sagst, den Podcast weiter mitgemanagt und auch juristische Sachen gemacht, den gemeinsamen Arbeitskreis Rechtspolitik geleitet und Ähnliches. Da passierte jetzt nichts Spektakuläres, aber es ist halt Arbeit, die gemacht werden muss und die auch, da viele andere mitmachen, auch Spaß macht.
Stichwort Podcast. Uwe, du hast es am besten im Blick, was wir dieses Jahr so gemacht haben. Schauen wir zurück auf den DVBS-Podcast. Was hatten wir da so? Mit was können wir die Leute erwärmen, was sie sich vielleicht in der Rückschau nochmal anhören sollten?
Ja, der erste Podcast, das war eine Idee von Matthias. Er hat mich interviewt und die Überschrift ist keine lebende Legende. Das wollte ich nämlich nicht sein. Und wir haben gesprochen auch über meine Tätigkeiten im DVBS, aber auch wie ich sonst so im Leben ein bisschen zurechtgekommen bin. Das war der Januar. Im Februar habe ich dann ein Vorstandsmitglied interviewt, nämlich Harald Schön. Die Überschrift dazu lautete Quer durch Europa. Das bedeutet, dass Harald sehr viel in Europa unterwegs war, schon in seiner Studentenzeit, in seiner Referendarzeit und auch danach und jetzt im Bundesjustizministerium auch zum Teil für Europa-Angelegenheiten zuständig ist. Und zu einem weiteren Vorstandsmitglied kommen wir dann auch später noch. Im April musste ich schon wieder aushelfen, weil irgendwas anderes gescheitert ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, was.
Ich glaube, meine Folge war gescheitert, die dann danach kam oder so. Oder?
So ist es, genau. Ja, ja. Wir müssen einfach manchmal ein bisschen improvisieren, aber das schaffen wir eigentlich auch ziemlich gut. Im April habe ich dann Michael Richter interviewt, der sich in seiner Funktion als Geschäftsführer der Rechte behinderter Menschen um juristische Dinge kümmert. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, worüber er sich am meisten geärgert hat die letzten 7 Tage. Das fand ich mal einen etwas anderen Ansatz.
Das würde ich übrigens mal direkt bei der Gelegenheit unseren vielleicht neu hinzugekommenen Menschen, die das hier hören, empfehlen. Hört euch die Folge ruhig mal an. Dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr mal ein Rechtsproblem habt. Der ist nämlich, wenn ihr im DVBS oder anderen Blinden- und Sehbehindertenvereins- und Verbandsgliederungen seid, auch in der ProRetina, Michael Richter ist immer der Mann, an den man sich wenden kann, wenn man ein Problem hat, was meistens das Sozialrecht betrifft.
Ja, aber auch nicht nur, aber in der Tat meistens. Gut, dann kommen wir zum Mai. Der Mai fand bei uns erst Anfang Juni statt. Es ging um das Louis Braille Festival. Und da hatten wir einige Mitschnitte, die dankenswerterweise Willi Gericke aus der Geschäftsstelle gemacht hat. Und besonders beeindruckt hat mich dabei die Audiodeskription des Boleros von Ravel. Ich weiß nicht, ob einer von euch das gehört hat. Ich hoffe natürlich. Also das fand ich gigantisch. Sowohl die Audiodeskription, das wurde nämlich als Ballett aufgeführt, wie natürlich auch diese Musik.
Die Audiodeskripteurin, sagt man so, war Tomke Kog von Hörmal Audiodeskription aus Leipzig, sind die, glaube ich. Die hat das ganze Festival audiodeskribiert, also auch alle Live-Shows, viele andere Veranstaltungen und eben auch diesen Bolero. Was ich komplett beeindruckend fand bei diesem Bolero war, dass sie emotional mitgegangen ist. Sie hat erst, als die Musik leise war, so wie so ein Reporter, den man nicht hören darf, geflüstert und am Ende sich quasi ein bisschen fast da in die Ekstase dieser Tanzerei hineinbefördert. Ich fand das richtig gut. Sowas hört man selten in der Form.
Das denke ich auch. Da wird Autodeskription sozusagen zu einer Performance für sich. Ne?
Genau, genau.
Ja, und dann auch noch eigentlich der Juni-Podcast kam am 1. Juli raus. Das geht ja manchmal so. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Da war Matthias tätig. Der hat mit Gerd Renzel gesprochen. Matthias, worüber?
Ja, Gerd Renzel hat mir etwas erzählt zum Thema moderne, smarte Mobilität. Da gibt es ja seit ein paar Jahren verschiedenste Projekte, die, ich sag's mal jetzt ein bisschen kritisch, ich bin ja nicht betroffen, nicht so schnell vorankommen, wie wir das alle gerne hätten, wie man zum Beispiel E-Roller hörbar macht oder Baustellenschilder mit Geräuschen versieht, wie Busse ansagen, wer sie sind, wenn sie vor einem an der Haltestelle stehen. Dazu gibt es verschiedene Apps und verschiedene Dinge, die man praktisch auf den Bus kleben kann oder eben auf den E-Roller zum Beispiel zum Piepen bringen kann, wenn der einen mal wieder nervt, dass man ihn hört, bevor man ihn umläuft. All solche Sachen haben wir da besprochen und vorgestellt. Leider sind diese ganzen Ideen noch nicht so umgesetzt, dass man sagen kann, ja, haben wir. Seit 2024 gibt's das alles, sondern das sind alles mehr oder weniger Modellphasen, die noch im Werden sind, aber kann ja noch werden. Mal sehen, vielleicht können wir nächstes Jahr hier Besseres berichten. Dann hatten wir den Juli-Podcast, der vielleicht ein bisschen später war, aber soweit ich das sehe, waren da Nina und Michael. Was habt ihr beide da gemacht?
Ja, wir haben über meine Reise erzählt, die ich dieses Jahr gemacht habe im März zum Jakobsweg, eine einwöchige Pilgerreise auf den Jakobsweg. Besser gesagt. Und ja, das würde ich so als mein Highlight des Jahres 2024 bezeichnen.
Wie viele Kilometer habt ihr gemacht da?
Wir haben 117 Kilometer gemacht und ich war mit einer Gruppierung mehrerer Frauen unterwegs. Wir waren mit 19 und das war total spannend, weil einfach wir uns teilweise kannten, aber teilweise auch nicht kannten. Und natürlich ist das immer spannend, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die man nicht kennt. Und ich bin ganz begeistert, weil einfach wir eine super tolle Gruppe waren. Und wir hatten eine ganz tolle spirituelle Woche, aber auch eine Woche mit ganz vielen neuen Erfahrungen. So dieses Unterwegssein und jeden Abend in einem anderen Hotel sein und jeden Morgen wieder zu neuem Ziel aufbrechen. Das ist schon eine ganz, ganz spannende Erfahrung.
Gerade wollte ich es fragen, Hotels oder Pilgerherbergen?
Ja, wir haben die Hotelvariante gemacht. Also wir hatten auch jeder einen Koffer dabei, der dann von A nach B transportiert wurde. Das war insofern gut, dass man abends wusste, wo man auskommt und nicht selber die Unterkünfte organisieren musste. Aber trotzdem fand ich schon so dieses eine Woche wirklich unterwegs sein und immer wieder einpacken und immer wieder nach einem anstrengenden, gut gefüllten Wandertag dann abends wieder neu orientieren, das war schon eine Herausforderung. Also das war eine tolle Woche, aber danach habe ich es auch sehr wertgeschätzt, zu Hause anzukommen und wirklich dann wieder da zu sein und nicht mehr unterwegs zu sein. Also das war eine sehr kontrastreiche Angelegenheit, die ich aber nur empfehlen kann, weil einfach auch dieses jeden Tag an der frischen Luft sein und jeden Tag ganz viele Eindrücke durch Natur, durch Gespräche, durch Begegnungen, das macht schon was mit einem.
Ja, und den Podcast hatte Michael dann moderiert, nicht? Und das ist wirklich auch nochmal sehr, sehr hörenswert.
Michael, wenn ich dich gerade mal so zwischendurch fragen darf, du bist ja im kirchlichen Kontext unterwegs, ist das Spirituelle für dein Leben, würdest du sagen, das ist was Wichtiges? Ich könnte mir so eine Wanderung da auch mal vorstellen, um mal so ein wenig runterzukommen, zu slowdownen sozusagen und vielleicht auch ein bisschen, meinetwegen in deinen Worten, zu Gott zu finden.
Jeder hat ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, was das Finden zu Gott betrifft. Ich selber fand, oder erstmal um die Frage zu beantworten, das Spirituelle und das Glaubensleben ist für mich sehr wichtig, auch im Alltag, neben der Musik. Das hat sich so in den letzten Jahren, das war nicht immer so, das hat sich so in den letzten Jahren oder ich sag mal in den letzten doch 20 Jahren doch sehr als sehr wichtig herauskristallisiert, mehr und mehr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so eine Wanderung, so eine Jakobswegwanderung wäre jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht meine Art, irgendwie um runterzukommen. Ich fand das hochgradig spannend, diesen Podcast zu machen, aus mehreren Gründen. Zum einen hatte ich Kontakt überhaupt zum Jakobsweg eigentlich nur so durch die Medien. Ich habe zum Beispiel vor etlichen Jahren wirklich mit großem Interesse das Buch Der Junge muss an die frische Luft von Harpe Kerkeling gelesen, wo, nee, stimmt nicht. Das war ein Buch vorher. Ich bin dann mal weg, genau, richtig. Ja, aber auch, also ich habe beide gelesen, aber im Jakobsweg geht es um Ich bin dann mal weg. Und wo er ja sehr eindrücklich seine Erfahrungen mit dem Jakobsweg beschreibt. Und aber das erste Mal wirklich mit jemandem zu sprechen, die den Jakobsweg wirklich gegangen ist. Und das kommt ja noch dazu, eben auch nicht sehend gegangen ist. Das fand ich schon sehr spannend. Ich fand das deshalb spannend, Nina, da hatten wir ja auch drüber gesprochen, du erinnerst dich. Ich selber habe durchaus Erfahrungen mit Wanderungen im Ausland. Und für mich ist Wandern, so gern ich draußen bin, aber Wandern auf nicht befestigten Wegen. Ich habe mal so eine Erfahrung auf Mallorca machen dürfen vor 8 Jahren. Und Wandern, so eine Erfahrung, eine Wanderung auf nicht befestigten Wegen ist toll, aber für mich war das mental wirklich mega anstrengend. Und das war für mich alles zusammen wirklich mal wie eine tolle Motivation, eben diesen Podcast zu machen und da eben auch das in Verbindung mit Jakobsweg, was mich als Thema sehr interessiert, da eben wirklich mal drüber zu reden und mich selber auch ein Stück weit zu informieren, das fand ich toll. Aber ganz ehrlich gesagt, mich zieht es nicht dahin.
Darf ich eine kleine Anekdote einstreuen? Ich bin dann mal weg, heißt ja das Buch. Und es gab zur gleichen Zeit ein Buch von Joachim Fest. Und es standen Anzeigen nebeneinander. Das eine war, ich bin dann mal weg. Und das Buch von Fest hieß, ich nicht. Ging aber um eine andere Zeit, nämlich um die NS-Zeit. Aber die beiden Anzeigen nebeneinander sind natürlich sehr witzig.
Das ist so ein bisschen wie in dem alten linksradikalen Buchladen-Comic, das Buch Ich bin dagegen, Band 2, ich auch.
Sehr schön.
Ja. Okay, wir schweifen ab. Kommen wir doch zurück zu dem Podcast. Jetzt, August, September waren für mich Highlight-Folgen. Ich bin absoluter Andreas Pflüger-Fan. Ich habe, glaube ich, fast alles von dem gelesen inzwischen. Und Uwe hatte das Vergnügen, Andreas Pflüger, der ja deswegen bei uns hier auch thematisch reinpasst, weil er mehrere Bücher mit einer Blindenkommissarin geschrieben hat, zu interviewen. Uwe, du bist ja gar nicht so der Krimi-Freund, oder wie sehe ich das?
Nicht so unbedingt, habe dann natürlich auch da hineingelesen, um ein bisschen mich vorzubereiten, aber ich kannte Pflüger aus einem anderen Zusammenhang und er war sofort bereit, sich auch den Fragen zu stellen. Er war vorher auch gewesen im Deutschlandfunk zu einer Besprechung. Zwischentöne heißt die Sendung, die läuft jeden Sonntag um 13:30 Uhr dort mit ja prominenten Leuten und da fiel er mir wieder ein und habe ich gedacht, Mensch, das wäre auch was für uns. Und witzig ist, er kommt ja aus dem Saarland, geboren ist er glaube ich in Thüringen, aber da war er nur 2 Wochen oder so ähnlich. Und im Saarland wohnt er in einem Nest, das genau neben dem kleinen Dorf ist, wo ich einen Freund habe, der zwar schon lange in Bremen ist, aber als ich Pflüger das sagte, sagte er, ja, das ist doch genau nebenan. Also das war dann noch so ein kleines Highlight nebenher. Und das hat viel Spaß gemacht und er hat sich viel Zeit genommen und deswegen haben wir daraus dann 2 Folgen gemacht.
Vielleicht langt's auch an der Stelle mit den Podcast-Jahresrückblicken, außer jemand möchte jetzt hier noch was ganz verschärft ergänzen. Ansonsten würde ich vielleicht mal so ein kleines Podcast-Jahres-Endrunden-Laber-Podcast-Gruppenspiel anfangen, indem ich ein paar Sachen euch entgegenwerfe und ihr sagt mal relativ kurz und knapp vielleicht was dazu. Erste Frage an alle. Was hat dich im letzten Jahr positiv überrascht? Uwe, fang an.
Gar nicht so viel. Vielleicht, dass ich nach wie vor gesund bin.
Michael, hast du irgendwas, wo du sagst, oh, das war dies Jahr richtig gut?
Ja, mir ist die Pandemie immer noch gut in Erinnerung und ich bin jedes Jahr so, auch in diesem Jahr wieder glücklich, dass ich eine Musikwoche machen konnte im Sommer. Das war Ende Juli, Anfang August. Da hatte ich hier an die 50 Leute aus, ich glaube, 5 oder 6 europäischen Ländern und wir haben zusammen Musik gemacht. Das war mega anstrengend, aber super toll, hat super gut getan und überhaupt ist das für mich ein absoluter Jungbrunnen, wenn ich sowas mache.
Nina, hast du auch was, was du in diesem Jahr wirklich gut fandest, wo du sagst, ja, 2024, das ist es?
Ich würde 2024 als mein Jahr der Begegnungen bezeichnen, weil, wie ich eben schon sagte, ich habe ganz viele nette Menschen auf dem Jakobsweg kennengelernt, zu denen ich auch immer noch Kontakt habe. Ich habe aber auch ganz viele nette Menschen hier in meiner Heimatstadt kennengelernt, in verschiedenen Situationen. Und was mich halt immer wieder überrascht, dass am Anfang die meisten Leute doch Berührungsängste haben, so nach dem Motto, oh je, die ist blind, wie gehe ich denn jetzt mit der um, was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen. Aber dass sich diese Berührungsängste ziemlich schnell, wenn man mit den Leuten redet, einfach auch verflüchtigen und man dann am Ende wirklich super tolle Kontakte hat. Und das ist eigentlich das, was mich dieses Jahr immer wieder gefreut hat, dass ich einfach ganz viele Kontakte knüpfen durfte und ich hoffe, dass die alle mit ins Jahr 2025 mitkommen und weiterhin mit dabei sind.
Für mich selber gab es in diesem Jahr eigentlich etwas, was gerade passiert ist, vor 2-3 Tagen. Wir hatten hier mal eine Folge über die Online-Musik-Selbstlernkurse für blinde Menschen von der DZB Leipzig und zwar das ganze Projekt heißt Do It, zu finden unter doit.musik.de, jeweils mit Bindestrichen. Das haben wir hier ausführlich vorgestellt, da war es noch nicht fertig, jetzt ist es fertig. Meine Frau sitzt jetzt in diesem Moment im Nebenzimmer und lernt Gitarre und zwar genau nach diesem Kurs. Und das finde ich super, dass diese Dinge wirklich gebraucht werden und dass sie Sinn machen und dass man sie verstehen kann und dass das etwas ist, wo jemand, der praktisch noch nie Gitarre gespielt hat, jetzt schon in Lektion 4 ist. Also das wäre jetzt so mein kleines Highlight für jetzt 2024. Ansonsten ein sehr interessantes, vielfältiges Jahr, aber das ist schon mal sehr wichtig. Nächste Frage. Was hat dich in diesem Jahr am meisten geärgert? Michael, hat dich was richtig geärgert dieses Jahr?
Ja, und zwar würde ich gern mal auf darauf zurückkommen, Nina, was du gesagt hast. Du hast nämlich von Berührungsängsten gesprochen von einigen Leuten und ich stelle bei ganz viel positivem Wohlwollen der Leute, mit denen man so im Alltag zu tun hat, das muss man wirklich sagen, alles andere wäre unrecht. Ich stelle aber auch fest, dass vieles von dem, was so an Informationen, wie geht man jetzt als Sehender am besten mit Sehbehinderung um und sowas, da gibt es ja, ist ja in den letzten 50 Jahren, würde ich mal sagen, durch die Blinden-Selbsthilfe einfach unglaublich viel getan worden, um da auch zu informieren. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Wissen verloren geht, weil ich einfach ganz viele wirklich junge Leute getroffen habe dieses Jahr, von denen ich eigentlich erwartet hätte, so durch Schulbildung oder sowas, dass die ein etwas unverkrampfteres, eine unverkrampfteres Herangehensweise haben. Aber zumindest am Anfang ist das nicht so. Es geistern doch ganz viele Mythen und Fehlinformationen offensichtlich da draußen herum, was man als Blinder kann, macht und oder nicht kann und nicht macht. Und das finde ich ein bisschen schade.
Und vor allem, man macht auch immer wieder das Gleiche. Also ich mache auch viel so Aufklärungsveranstaltungen in allen möglichen Bereichen, ob das nun für Pflegeassistenten von Unikliniken ist oder in anderen Kontexten. Und ich mache das gerne und mir macht das Spaß. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich erzähle immer dieselben Dinge. Und das finde ich irgendwie manchmal auch ein bisschen spannend, dass ich so denke, wo sind die Infos? Warum wissen die Leute das nicht? Also so ganz banale Dinge. Und das ist schon, da gebe ich Michael recht, ja.
Kleiner Widerspruch. Ich stelle eigentlich fest, gerade wenn ich irgendwo unterwegs bin, früher kamen die Leute und wollten helfen, aber ach Gott, wie mache ich das jetzt und so weiter. Heute erlebe ich eigentlich ganz viel, dass sie sagen, brauchen Sie Hilfe? Und zwar in einer Art, wo man auch mal Nein sagen kann. Das fand ich war früher schlechter und problematischer. Das habe ich so ein bisschen eher positiv erlebt in letzter Zeit.
Okay, und was ging dir richtig auf die Nerven dieses Jahr?
Der Stillstand der Gesetzgebung.
Ja, komm, 2 Minuten darüber.
Nein, so lange gar nicht.
Eine.
Also, das war schon vor Bruch der Koalition der Fall. Es war absehbar, dass sämtliche Versprechungen im Hinblick auf Barrierefreiheit und Ähnliches, die noch im Koalitionsvertrag von 2021 steckten, nicht mehr abgearbeitet werden würden. In erster Linie muss man einfach sagen, aufgrund des Widerstands der FDP, aber nach Bruch der Koalition war natürlich davon auch überhaupt nicht mehr die Rede. Und die spannende Frage für das nächste Jahr wird natürlich sein, wird eine andere Regierung hier den Faden wieder aufnehmen oder wird man sich damit begnügen zu sagen, ach, es ist doch alles gar nicht so schlecht. Das war schon sehr, sehr ärgerlich. Wie gesagt, aber es war ärgerlich schon, bevor die Koalition gescheitert ist.
Ich stimme dem jetzt einfach mal zu und füge da gar nichts mehr weiter dazu. Das hat mich auch sehr geärgert, wenn wir gucken, was wir alles so am Anfang der Legislaturperiode gedacht haben, was man so alles machen könnte. Das Behindertengleichgesetz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, dieser ganze Wust von Gesetzen, die da alle irgendwie drauf warten, dass sie verbessert werden. Es passiert gar nichts und man kann nur hoffen, ich sag nur allen Beteiligten, wählt die richtige Partei und ich könnte jetzt gar nicht sagen, welche das am besten hinkriegen wird. Da müssen wir alle nochmal schwer in uns gehen, Parteiprogramme lesen und schauen, wer könnte das hier am besten umsetzen. Ich wüsste es jetzt so auf Anhieb, ich weiß, welche die es gar nicht können, deren Namen müssen wir hier gar nicht nennen, die es auch nicht wollen. Da haben wir ja auch neulich in einem Podcast mal drüber gesprochen, also die AfD wird es bestimmt nicht machen, irgendetwas tun für behinderte Menschen, die mögen die einfach nicht. Bei den anderen müsste man einfach mal abstufen und schauen. Nächste Frage. Was war die schönste Musik im letzten Jahr, Michael?
Tatsächlich ein Stück, was ich Ende April, Anfang Mai per Zufall kennengelernt habe und seitdem in nahezu sämtlichen Ensembles, mit denen ich zu tun habe, mache oder selber teilweise auch mal performe, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Das heißt, schlicht und einfach, alles das kann nur Musik. Ich kann es nur dringend empfehlen. Hört es sich mal an, hört es euch mal an. Es ist ein fünfstimmiger Chorsatz. Die Capella findet man auch im Internet. Es ist herrlich.
Mhm. Nina, was gibt's bei dir?
Ich habe dieses Jahr einen US-amerikanischen Sänger entdeckt, der da heißt Teddy Swims. Und im ersten Moment denkt man sich jetzt, was hat denn der mit Schwimmen zu tun? Aber das Swims ist ein Akronym und steht für Someone Who Isn't Me Sometimes. Und der hat 2023 sein Debütalbum rausgebracht. Und da gibt's eine Single drauf, die heißt Lose Control. Die kam 2024 dann raus, Anfang des Jahres. Und der Typ hat eine total coole, tiefe Stimme. Und die Musik gefällt mir richtig gut. Und auch die neue Single Bad Dreams kann ich sehr empfehlen. Also hört euch mal Teddy Swims an.
Dem stimme ich zu. Das ist sehr lässig, was der macht. Das ist einfach sehr lässig. Ich füge mal meins hinzu. Vielleicht mal ein Tipp für einen von Michael Kuhlmanns Chören. Ich war neulich auf einem Konzert von Jacob Collier. Das ist so ein abgedrehter Musiker, der zum einen alles kann von Klassik bis Jazz, gleichzeitig aber sein Publikum immer dazu bringt, mehrstimmig zu singen. Da gibt es ein Album, das heißt Jesse Volume 4. Da sind sehr viele verrückte Arten von Musik drauf. Ein Stück am Ende heißt World, Oh World. Das singt ein US-amerikanischer Universitätschor. Ich glaube, ungefähr achtstimmig. Und das ist so ein richtig schöner, fetter Satz mit ganz wunderbaren Harmonien, wo man so richtig schön schwelgen kann. Also Jacob Collier kann ich jedem empfehlen. Es ist manchmal ein bisschen viel, was er macht, weil er kann einfach sehr viel gleichzeitig, aber hat sehr viel Ideen von Musik, die einen richtig umhauen. Und meine neue Lieblingsliedermacherin Lizzie McAlpine, die ist relativ jung und macht so amerikanische Singer-Songwriter in ganz später Joni Mitchell-Tradition. Uwe, was hast du?
Also einzelne Stücke habe ich nicht, da bin ich sehr dankbar für eure Tipps, da werde ich mich mal mit beschäftigen. Ich möchte berichten von einem Konzert, was ich total spannend fand, nämlich ein Konzert eines Orchesters, das besteht aus 30 Querflöten und 5 Percussion-Instrumenten. Und also Bassquerflöten so im mittleren Bereich und dann natürlich ganz hoch. Und gerade bei dem mittleren Bereich denkt man, oder dachte ich jedenfalls, das hört sich fast an wie Geigen. Also das ist ein wahnsinniger Sound. Das ist aus Kirchlinteln. Das ist ein kleines Nest hier in der Nähe von Bremen. Und die spielten in einer Kirche in einem anderen Ort. Und das fand ich ganz fantastisch und auch sehr ungewöhnlich. Also ich weiß nicht, ob die CDs haben, damit habe ich mich dann noch nicht befasst, aber sie spielen sowohl Klassik wie auch mal eine Filmmusik und Ähnliches. Und das fand ich, wie gesagt, umwerfend.
Gehen wir doch mal zu anderen Medien. Lieblingsbücher. Wir sind ja vielleicht alle mehr oder weniger Hörbuchleser. Oder ist hier jemand dabei, der Brailleschrift liest als Bücher?
Ja, das immer noch. Immer noch.
Immer noch. Was liest du denn?
Sehr, sehr gerne und wenn ich Zeit habe, auch sehr viel.
Super. jemand einen Tipp, was in Braille ist gerade rausgekommen oder gibt es schon, was soll man unbedingt mal unter die Finger nehmen, wenn man es denn kann?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, wenn ich Brailleschrift lese, ich weiß, das ist gar keine gute Einstellung, was unsere Büchereien betrifft, aber dann mache ich das tatsächlich in der Regel so, dass ich mir ein E-Book runterlade aus dem Internet und mich dann irgendwie mit der Braillezeile gemütlich aufs Sofa setze und dann mit Handy und Braillezeile dann eben dieses E-Book lese.
Okay, das ist eine super Methode. Nina, hast du irgendeinen Tipp?
Also ich kann jetzt auch keine Neuheiten erzählen, aber ich bin immer noch ein Fan von Braillebüchern, die einfach aus Papier sind. Und ich bin ein ganz großer Brunetti-Fan und habe ganz viele Donna Leon, Kommissario Brunetti-Romane wirklich als Braillebücher. Und ich finde das immer wieder schön, die zu lesen. Und das ist immer wieder Italien pur. Und ich kann das einfach jedem empfehlen, weil die gibt's in Braille. In Leipzig oder auch in der Schweiz kann man die bestellen. Und ich finde, es hat einfach was, wenn man mit einem Buch da sitzt und nicht so digital. Also ich mag digital und ich arbeite digital, aber ich finde es einfach toll, auch nochmal ein Buch aufzuschlagen und Seiten in der Hand zu haben.
Also ich lese Braille regelmäßig, aber ich lese im Grunde in allererster Linie Zeitschriften und die lese ich im Zug, in der Straßenbahn und so, wo man das auch ruhig tun kann. Ab und zu wird man noch angesprochen, was man denn da hat und was denn da drin steht und so weiter. Also ich mache das nicht als Öffentlichkeitsarbeit, aber das ist praktischer. Also ein dickes Braillebuch in die Straßenbahn mitzunehmen, würde mir nicht unbedingt einfallen. Und deswegen habe ich da auch in letzter Zeit, muss ich gestehen, wenig gelesen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, Braillschrift ist absolut ein wichtiges und für uns weiterhin relevantes Medium. Gerade auch im Hinblick auf das, was nächstes Jahr auf uns zukommt, nämlich die 200-Jahr-Feierlichkeiten zu Louis Braille, der das Jahr 1825 ja erfunden oder vielleicht sagt man besser entwickelt hat.
Ich selber werfe jetzt hier noch ein Hörbuch in die Runde und zwar habe ich das, glaube ich, Anfang des Jahres gelesen, ist auch schon aus 23, Daniel Kehlmann, Lichtspiel. Richtig gutes Buch, was davon handelt, wie Kunst und das Dritte Reich sich gegenseitig ruinieren sozusagen. Da kommt ein eigentlich berühmter Filmregisseur nach Europa zurück ins Dritte Reich und kommt auf einmal nicht mehr raus und denkt, oder mache ich halt hier meine Kunst. Und muss unglaublich viel Kompromisse machen, damit er Filme machen darf. Und redet sich dann ein, das wäre okay so, das sei ja nur Kunst. Aber eigentlich macht er am Ende Nazi-Kram. Also das ist ein richtig gutes Buch. Daniel Kehlmann ist eh großartig. Seit Die Vermessung der Welt hat er irgendwie eine Menge Zeug geschrieben, wo ich sagen würde, dass allein wie der mal über Till Eulenspiegel geschrieben hat. Also es gibt wirklich Sachen, die sollte man unbedingt mal lesen.
Ich kann dem absolut zustimmen.
Ja.
Und habe das auch gelesen bzw. gehört als Lesung im NDR. Da gibt es ja immer die Sendereihe Am Morgen vorgelesen. Und die suchen wirklich aus moderner Literatur viele, viele Schätze raus. Und ich würde gleich auch noch, darf ich da auch gleich noch eins abschließen? Das ist Pi mal Daumen, ein Buch von Alina Bronski. Das beschreibt einen hochbegabten 16-Jährigen, der schon Mathe studiert und in der ersten Vorlesung konfrontiert wird mit einer Mit-50erin, die eigentlich ersichtlich da überhaupt nichts verloren hat. Und was sich daraus entwickelt, ist total komisch, ist sehr mathematisch, aber auch für Nicht-Mathematiker, glaube ich, gut verständlich und witzig und aber auch zum Nachdenken geeignet.
Dem schließe ich mich an, habe ich auch gerade gelesen, herrlich. Frage an die Runde. Nochmal Rückblick 2024. Etwas Technisches. Hat jemand etwas Technisches, wo er sie sagt, ja, das hat mich dieses Jahr begeistert? Nina, du hattest da gerade schon mal eine Idee gehabt.
Ja, ich bin total begeistert, weil ich höre total gerne Musik. Ich höre sehr viel Radio, aber ich höre auch sehr gerne Musik von bestimmten Künstlern. Und ich hatte jahrelang das Problem, ich habe eine große CD-Sammlung und dann musste ich die immer alle beschriften und habe ein riesen CD-Regal. Und ich bin halt auch viel unterwegs. Und wenn ich im Zug sitze, dann höre ich lieber Musik, als dass ich da irgendwas lese. Und dann habe ich auf einmal für mich Apple Music entdeckt. Und war total begeistert, beziehungsweise bin es immer noch, weil ich jetzt keine CDs mehr beschriften muss, weil alles in meiner Mediathek auf meinem Smartphone ist, der mir alles vorliest. Und ich habe öfters im Moment so Einfälle, so nach dem Motto, ach, da gab's doch mal das Album von dem und dem, irgendein altes Album von Lee and Rhymes, was ich in meiner Jugendzeit richtig cool fand. Aber wo ist die CD? Keine Ahnung. Gucken wir mal bei Apple Music und da ist es. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, man findet da unglaublich viel und es wird alles durch das Voice-Over vorgelesen und meine Lieblingsbeschäftigung ist im Moment, meine Apple Music Mediathek zu vergrößern. Ich habe da schon Musicals gefunden, wo ich mir halt nie die CD gekauft hätte von irgendwie Musical, Live-Aufführung, sonst was. Und die ist jetzt einfach in meiner Mediathek drin und ich finde das total super, weil ich jetzt immer alle Sachen mit dabei habe, keine Sachen mehr beschriften muss. Und es ist halt auch wirklich sehr benutzerfreundlich. Also ich habe noch nichts entdeckt, wo ich jetzt mit VoiceOver nicht dran gekommen wäre. Von daher finde ich das eine super Sache.
Michael, hast du irgendwas Technisches, was dich in diesem Jahr komplett begeistert hat?
Ja, ihr arbeitet ja wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger mit Smartphones und dann kennt ihr vielleicht die App Voice Vista. Das ist eine Navigations-App, also im Prinzip sowas ähnliches wie Blind Square, so die Live-Funktionen dieser App sind einfach toll. Also man kann durch den Bahnhof gehen zum Beispiel. Ich habe die kennengelernt auf einer Reise, die ich mit einem Freund zusammen nach Leipzig gemacht habe. Und ich war total begeistert davon, dass ich durch den Bahnhof gehen konnte und im Prinzip angesagt bekam, je nach GPS-Genauigkeit, auf 10 Uhr ist jetzt dies und jenes Geschäft und auf 3 Uhr ist, was weiß ich, dieser und jener Stand. Oder ich konnte bestimmte Dinge anpeilen mit stärker und schwächer werdenden Signaltönen, je nach Entfernung. Also das fand ich sehr beeindruckend.
Vor allen Dingen finde ich an dem Ding gut, man hört es auch noch aus der Richtung. Also wenn man Kopfhörer auf hat und vielleicht noch welche, die auch so ein bisschen Bewegungssensoren haben, dann kannst du genau hören, wo dieser Kiosk jetzt ist, so halb links vor dir. Und wenn du dich dann drehst, dann ist er auf einmal vor dir. Also das ist wirklich genial.
Finde ich absolut.
Diese App, ich benutze sie jetzt nicht dauernd, aber das ist auch ein sehr eifriges Entwicklerteam. Die machen dauernd Updates, es gibt dauernd neue Funktionen und das kostet gar nichts. Voice Vista ist richtig großartig. Ich werf noch was in die Runde. Ich bin absoluter künstliche Intelligenz Chat-Apps-Freund inzwischen hier. Ich finde Google Gemini sehr lustig, um sich einfach mal mit so einem Chatbot zu unterhalten. Genauso das Chat-GPT-Gerät, aber auch so Dinge wie Be My AI, also sich die Gegend beschreiben lassen von einer künstlichen Intelligenz oder der Aira Explorer, all diese Sachen, die alle nichts kosten und alle den Horizont des blinden Menschen erheblich erweitern, indem man Sachen erzählt kriegt, die man vorher einfach nicht wusste oder wo man sich Bilder beschreiben lassen kann oder die Gegend beschreiben lassen kann, was man auf einmal denkt, was es alles gibt da draußen. Das finde ich nach wie vor ziemlich sehr beeindruckend, auch wenn sie manchmal ein bisschen geschwätzig sind, diese Chat-Apps, aber die künstliche Intelligenz ist sicher am Weiterentwickeln und die Weltherrschaft hat sie noch nicht und auf dem Weg dahin können wir als blinde Menschen da, glaube ich, ziemlich von profitieren.
Interessiert mich auch nach wie vor sehr, habe noch ganz wenig Erfahrungen damit gemacht, habe auch noch wenig ausprobiert. Eine Überlegung, die wir gerade in einem Gespräch gestern hatten, ist auch vielleicht eine Aufgabe für den DVBS mal sozusagen, wir haben ja jetzt die Interessengruppe Digitale Barrierefreiheit, eine Aufgabe könnte sein, mal ein Wochenendseminar zu verschiedenen Varianten der KI zu machen, was sie für unseren Personenkreis bringen und wo es also besonders gut ist, besonders weniger gut, das wäre, glaube ich, auch eine Aufgabe für die Selbsthilfe, damit mal auch in die eigenen Reihen zu gehen und zu zeigen, was geht und was nicht geht. Und ich habe jetzt hier von euch ja schon wieder einiges gehört, sowohl was Musik angeht, wie was die anderen Dinge angeht. Ich finde das ganz großartig und hoffe, dass unsere Hörerschaft das auch gutieren kann.
Kommen wir doch langsam vielleicht doch in die Endrunde unseres Podcasts. Wir könnten hier stundenlang reden, habe ich den Eindruck. Aber Weihnachten steht vor der Tür. Die Frage ist, wie sieht's bei euch aus? Weihnachten, was läuft? Wer kann mir erzählen, wie feiert ihr Weihnachten? Gibt's da irgendwas Besonderes, irgendeine Tradition? Uwe, wie ist es bei dir?
Ja, also es gibt jetzt aktuell nichts so ganz Besonderes, Spektakuläres. Ich werde bei meiner Freundin sein, da gibt's ihre zwei Kinder, die kommen zu Besuch. Meine Kinder sind unterwegs Und ich denke natürlich, und ich glaube, das geht vielen von uns so ein bisschen auch an die frühere Zeit zurück, die Kinderzeit. Bei uns gab es übrigens etwas atypisch zu Heiligabend weder Kartoffelsalat mit Würstchen noch irgendwie Karpfen oder sowas, sondern ein anständiges Beefsteak. Das gehörte einfach zum Heiligabend dazu, mit Champignons und mit Erbsen und Möhren und Spargel und alles, was da so hergab. Und die ersten beiden Weihnachtstage dann natürlich auch nochmal. Mein Vater sagte immer, das ist Völlerei, aber aß dann auch immer brav weiter mit.
So ist richtig. Nina, wie ist dein Weihnachten?
Mein Weihnachten ist sehr gemütlich. Am 24. bin ich mit meinen Eltern zusammen. Es kommt auch noch eine gute Freundin von mir dazu, die seit einigen Jahren Heiligabend immer bei uns ist, weil ihre Familie in der Ukraine lebt und sie verständlicherweise und traurigerweise mit denen nicht zusammen Weihnachten feiern kann. Und ja, wir sind also zu viert und machen uns einen gemütlichen Abend. Und jedes Jahr ist die gleiche Diskussion mit meiner Mutter, was wir denn zu essen machen, weil wir, mein Vater und ich, wollen immer unser traditionelles Weihnachtsessen. Und meine Mutter sagt immer, ja, aber wir könnten doch mal was anderes ausprobieren. Und mein Vater und ich sagen immer, nein.
Was
wir essen
ist es
das
denn
jetzt seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so. Es gibt als Vorspeise eine Zucchini-Cremesuppe. Dann gibt es als Hauptspeise Lachs mit gratinierten Kartoffeln und meistens Brokkoli. Und als Nachtisch gibt es Tiramisu, was meine Mutter selber macht mit original italienischem Rezept. Also ganz toll. Und eigentlich freue ich mich immer, weil was überbleibt. Und der erste und zweite Weihnachtstag. Naja, meistens nur der erste, aber das Kulinarische zieht sich dann weiter, ist auf jeden Fall gesichert und ich kann am ersten Weihnachtstag da auch noch was von essen und freue mich. Und ja, ich bin ein großer Weihnachtsfan, muss ich sagen.
Wie wird das Rennen dieses Jahr ausgehen zwischen Vater, Tochter und Mutter?
Ich denke, es wird das Essen, es wird es wiedergeben. Also ich glaube, sie kann sich dem nicht erwehren, aber sie macht es auch gerne und sie isst es auch gerne. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen Spaß. Man könnte es ja noch mal versuchen, es abzuändern, aber ich glaube, da gibt es keine Chance. Und es ist immer wieder schön.
Als ich meine heutige Frau vor 12 Jahren kennenlernte, stellten wir irgendwann relativ zügig fest, dass wir beide Rouladenfans sind. Deswegen gibt es seitdem konsequent Weihnachten knallhart am ersten Weihnachtstag immer Rouladen. Und da kommt auch nichts drüber und drunter. Das wird allerdings ein bisschen modifiziert. Ich habe 2 Kinder aus früherer Ehe. Einer von denen ist Veganer und zwar so überzeugt, der würde auch nichts anderes essen. Der kommt nur einmal im Jahr vorbei und dann sind wir so nett und versuchen, was Gescheites Veganes auf den Tisch zu bringen. Meistens endet das dann indisch, weil da geht es am einfachsten. Also mit Indischem kann man einfach sehr schön vegan kochen. Insofern 2. Weihnachtstag komplett vegan, 1. Weihnachtstag genau das Gegenteil, Rouladen. Michael, du musst wahrscheinlich arbeiten an Weihnachten, oder?
Ja, das muss ich, aber das ist natürlich immer auch anstrengend. Also Weihnachten, wenn Weihnachten vorbei ist, bin ich auch entsprechend natürlich müde. Aber ich möchte es gar nicht anders haben, weil ich habe dann an Heiligabend selber unterschiedliche Gottesdienste, 3 Stück tatsächlich. Seniorenheim, Krippenspiel und ganz traditionell in der Kirche, wo natürlich auch ganz unterschiedliche Musik kommt. Ja. Und wenn das dann rum ist, dann werden wir, meine Frau und ich, noch ein bisschen zu meiner Mutter gehen, die in der Gemeinde lebt, wo ich auch angestellt bin. Und ja, wenn wir damit fertig sind, dann ist es wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung, 7:30, 8 oder sowas. Und dann gehen wir traditionell nach Hause, essen irgendwie eine Kleinigkeit zum Abendbrot, was es gibt, das entscheiden wir meistens relativ spontan. Und entweder wir bleiben dann zu Hause oder wir machen etwas ganz Tolles, was es, glaube ich, nur in Hannover gibt. Da bin ich mir jetzt nicht 100%ig sicher, ich habe es aber noch nirgendwo anders gehört. Es gibt nämlich in Hannover im Hauptbahnhof um 23 Uhr einen Bläsergottesdienst im Hauptbahnhof. Das heißt, da stehen dann mehrere hundert Menschen im Bahnhof, die Zugansagen werden abgeschaltet. Und dann gibt es von der Stadtmission eben einen Gottesdienst mit meistens auch so um die 100 Bläser, also ein riesen Posaunenchor. Und dann steht man dort im Bahnhof eine Stunde von 23 Uhr bis 0 Uhr und feiert dann sozusagen mit allen möglichen Leuten, die dann da auch sind, Gottesdienst und singt mit den Bläsern zusammen. Ich finde, es ist ein sehr tolles Erlebnis. Die beiden Feiertage, auch da muss ich arbeiten, jetzt nicht so viel. Aber zumindest am zweiten werden meine Geschwister kommen und wir werden dann wahrscheinlich abends dann gemeinsam dann in Familie mit meiner Mutter zusammen dann den Weihnachten sozusagen ausklingen lassen.
Jetzt haben wir uns alle in Stimmung gebracht. Ich glaube, der DVBS-Podcast 2024, die letzte Folge geht dann gerade mal langsam seinem Ende entgegen. Bevor ich das Weihnachten feiern anfange, muss ich diesen Podcast erst noch schneiden und fertig machen. Er sollte eigentlich zu Weihnachten veröffentlicht sein. Wir werden es ja erleben. Ich glaube, von dieser Stelle hier wünschen wir mal allen fröhliche Weihnachten, ein gutes neues Jahr, gutes Ankommen in 2025. Und es gibt bestimmt wieder diverse neue interessante Podcast-Folgen. Ich könnte mal direkt Werbung machen für die erste. Ich habe die Woche ein Interview mit Dörte Mark geführt. Das ist eine inzwischen blinde Moderatorin und Speakerin, die auch lange Zeit bei Dialog im Dunkeln im Dialoghaus in Hamburg gearbeitet hat und dort Manager trainiert hat, sich im Dunkeln ordentlich zu benehmen. Die hat sehr viel zu erzählen. Das kommt im Januar. Für dieses Jahr war's das. Möchte noch jemand ein Schlusswort sprechen? Jetzt ist die Möglichkeit.
Schöne Weihnachten!